willkommen zu einer neuen Folge Plauschen und Töchter. Mein Name ist Lydia und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das letzte Mal Besuch in diesem Jahr, aber dafür einen ganz besonderen. Sarah und ich haben uns mit Laura Späth unterhalten. Wer sie ist und warum die Folge so besonders für uns ist, erfahrt ihr im Gespräch. Es gibt nämlich große Neuigkeiten, aber ich möchte gar nicht zu lange um den heißen Brei reden, deshalb starten wir gleich mit dem Gespräch.
Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der und Töchter Podcast.
Herzlich willkommen, Laura. Die einen oder anderen werden dich von unseren Lesungen kennen. Du hast schon ein paar Mal Texte bei uns vorgelesen und wir vermissen sie alle sehr, unsere Rauschen und Töchter. Aber wir haben tolle andere Neuigkeiten, denn du schreibst jetzt ein Buch bei uns.
Ja.
Ganz offiziell ein und Töchterbuch von Laura Späth.
Genau.
Magst du erzählen, um was es in dem Buch geht? Und Sarah ist auch dabei. Sarah wird die Lektorin sein. Ich vergesse immer, die Gesprächspartnerinnen von uns auch noch mit anzuteasern, aber Sarah wird die Lektorin von Laura sein und wir freuen uns sehr auf das Projekt. Und genau, erzähl doch mal, um was es geht, Laura.
Also in dem Buch geht es um, Spoiler, Scham. Also ist ja eh das Thema, womit ich mich irgendwie schon seit 2 Jahren oder so relativ intensiv beschäftige. Und es geht so ein bisschen um die Erkenntnisse, die ich so aus meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Scham rausziehen konnte. Aber gleichzeitig geht es auch so um meine persönliche Geschichte mit Scham, weil es hat natürlich seinen Grund, warum ich mir ausgerechnet dieses Thema ausgesucht habe, um mich damit so lange zu beschäftigen. Und dieser Grund ist halt so ein bisschen in meiner eigenen Geschichte verankert. Und in dem Buch gehe ich eben ja so verschiedenen Facetten von Scham nach, die irgendwie für mein Leben relativ prägend waren, die irgendwie einschneidend waren und auch meinen Umgang mit Scham und Gefühlen allgemein ziemlich stark geprägt haben. Genau, und ich versuche da eben so meine eigene Geschichte oder anhand meiner eigenen Geschichte darzustellen, was Scham ist, warum Scham ein total gesellschaftliches oder soziales Gefühl ist, warum unsere Schamgefühle eigentlich nicht so individuell sind, wie man vielleicht immer denkt, weil man denkt ja prinzipiell erstmal am Anfang der Scham meistens, dass man damit alleine ist und dass es niemanden gibt, der ähnlich fühlt. Und ja, dem ist gar nicht so. Und ich versuche in dem Buch so ein bisschen zu zeigen, warum das nicht so ist und was die Scham eigentlich ist und was die Scham auch kann und ob es jetzt Also ob die Scham tatsächlich so dieses negative Gefühl ist, was wir immer uns vorstellen, wenn wir daran denken.
Mhm. Und gibt es dann überhaupt noch Dinge, für die du dich schämst, wenn du dich so viel damit befasst mit dem Thema?
Ja, man würde meinen, nein, weil man ja denken würde, dass immer, wenn man sich mit eben einem Thema beschäftigt, dass dann vielleicht auch die Emotion dahinter irgendwie besser wird. Oder auch wenn man Sachen aufschreibt, hat man ja manchmal so das Gefühl, dass es dann so weg von einem ist und dann kann man irgendwie besser damit umgehen. Das ist zum Teil so. Also ich glaube, für bestimmte Sachen schäme ich mich mittlerweile nicht mehr, für die ich mich früher ganz viel geschämt habe und über die ich auch einfach nicht reden wollte und konnte. Aber es gibt schon immer noch richtig viele Dinge oder Teile von mir oder so, für die ich mich ziemlich krass schäme. Und das fällt mir auch in meinem Alltag nach wie vor auf. Und ich habe mich zwar, also vielleicht mal so ein Beispiel, ich habe mich total viel mit psychischen Erkrankungen beschäftigt, mit Depressionen, mit Essstörungen und so weiter. Und das und kann damit auch relativ offen umgehen, also über die Sachen sprechen, die mich davon irgendwie selbst betreffen. Aber wenn jetzt eine Person mich darauf einfach so ansprechen würde und sagen würde so, ja, ich sehe jetzt, du isst hier nicht, bist doch essgestört oder so, dann wäre meine erste Reaktion, dass ich mich richtig krass reinschäme, weil das doch immer noch sehr, sehr, ein sehr intimes Thema ist einfach.
Mhm. Ich bin ja jetzt schon so ein bisschen in dem Projekt drin, deswegen stelle ich diese Frage jetzt nicht ohne Grund. Aber geht es denn immer nur darum, sich sozusagen nicht mehr was für irgendwas zu schämen. Also ist das immer das Ziel? Muss man das immer anstreben, dass man sozusagen immer die Scham überwindet? Oder ja, ist es manchmal nicht vielleicht doch okay, dass man sich schämt?
Also ich würde sagen, dass es an vielen Punkten richtig, also mehr als okay ist, sich zu schämen, dass es sogar gut ist, wenn wir uns schämen, weil ja die Scham auch immer auf so eine bestimmte Vorstellung von Moral verweist, die wir haben, und auf ein bestimmtes Bild von, was gut und böse ist. Und das ist ja total wichtig, auch für unser gesellschaftliches Zusammenleben ist das ja wichtig. Deshalb würde ich sagen, geht es ganz oft gar nicht darum, irgendwie jetzt so die Scham loszuwerden, sondern vielmehr darum, so einen Umgang mit der Scham zu finden, der ja, sich selber und anderen weniger schadet. Also, dass man zum Beispiel die Scham nicht in sich reinfrisst und irgendwie eben, was ich vorhin gesagt habe, immer denkt, man ist damit alleine oder so, sondern dass man damit zum Beispiel nach außen geht und darüber spricht und dann auch sich Gedanken darüber macht, okay, woher kommt überhaupt meine Scham? Kommt die wirklich daher, dass ich Sachen, bestimmte Sachen richtig und falsch finde, oder kommt die vielmehr von einer gesellschaftlichen Vorstellung über bestimmte Sachen? Also ich finde, das kann man auch an, vielleicht an so einem Beispiel wie, ja, wie Scham für Armut zeigen. Also wenn Menschen, die in Armut leben, sich schämen oder so, dann und sich nicht mit der Scham auseinandersetzen, dann werden sie vermutlich oft denken, ich bin Versager, ich habe mich nicht genug angestrengt, ich habe einfach nicht hart genug gearbeitet und deshalb verdiene ich es auch, dass es mir so schlecht geht und deshalb schäme ich mich richtig rein. Und so eine Auseinandersetzung mit genau diesem Schamgefühl würde es aber ermöglichen, dass man sagt, okay, dass ich arm bin, das hat irgendwie was damit zu tun, was für Chancen ich im Leben hatte oder wie ich, in was für familiären Verhältnissen ich geboren bin. Und das ist insofern ist Armut was total wahnsinnig abhängig von gesellschaftlichen Strukturen. Und vielleicht liegt es gar nicht einfach daran, dass ich mich nicht genug angestrengt habe, sondern vielleicht liegt es daran, dass eine Gesellschaft mir nicht die Möglichkeiten gegeben hat, mich zu entfalten, mich zu bilden und so weiter. Und da, also kann man über so eine Auseinandersetzung mit Scham dann ganz gut eigentlich so rausfinden, ob man sich wirklich dafür schämen muss oder ob man die Verantwortung für die Scham nicht eigentlich woanders finden kann.
Ja. Mhm. Und ich finde das manchmal so schwer greifbar für mich selber, ob das jetzt was ist, ob ich mich jetzt schäme oder ob ich jetzt was anderes fühle. Gibt es da so Reaktionen, die man an sich selber beobachten kann, dieses Einordnen oder so?
Also du meinst, die quasi schon feststellen, ob jetzt die Scham okay ist oder nicht okay?
Mhm. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich mich zum Beispiel voll schnell für Sachen schäme, die vielleicht auch überhaupt nicht schlimm sind oder so, sondern oder dass ich mich schnell schuldig fühle, und das ist so einerseits total belastend und andererseits ganz schnell so was, wo man sich selber so in den so schlechter macht, als man ist. Und gibt's da so, weiß ich nicht, so körperliche Reaktionen einfach, an denen man identifizieren kann, so, das ist jetzt von mir schlecht mir gegenüber, sondern ich muss erstmal mich beobachten und nicht alle anderen im Vordergrund stellen oder so.
Also ich glaube, es gibt insgesamt auf Scham so verschiedene körperliche Reaktionen, und das Coole an diesem Gefühl ist ja, dass es so, also dass diesem Gefühl eigentlich ziemlich egal ist, was wir wollen. Also dieses Gefühl sorgt für eine körperliche Reaktion, und diese körperliche Reaktion wird auftreten. Also wenn wir uns schämen, die meisten Leute werden rot werden, und die können versuchen, das irgendwie zu verhindern, aber sie werden rot werden. So. Und rot werden ist so die eine Reaktion, oder dass wir zum Beispiel irgendwie, dass wir lachen, dass wir das Gesicht verbergen, dass wir den Kopf senken oder so. Und ich finde, da kann man dann schon so ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, ich muss mal gerade überlegen, und das ist jetzt auch alles nicht wirklich Empirie, sondern das ist nur, was ich mir jetzt gerade überlege. Aber ich glaube, wenn man den Kopf senkt, dann würde ich darauf tippen, dass es eher, dass man sich in dem Moment tendenziell eher schuldig fühlt. Wenn man zum Beispiel rot wird, würde ich tippen, dass man sich ertappt fühlt Und das ist irgendwie, das ist nochmal ein Unterschied. Also beim Kopf senken, beim Schuldigfühlen, da ist es schon verbunden mit so einer moralischen Vorstellung. Und beim Rotwerden, beim sich ertappt fühlen, ist es erstmal sowas, okay, da hat jetzt gerade jemand was gesehen, was er oder sie nicht hätte sehen sollen. Und das ist noch gar nicht so krass verbunden mit irgendeiner Wertung, sondern das ist erstmal nur das Zeichen, hier war meine Intimsphäre oder meine Privatsphäre und die wurde gerade irgendwie durchbrochen. Beim Lachen zum Beispiel, das wäre jetzt eigentlich schon so ein Versuch, die Scham irgendwie abzuwehren oder zu überspielen durch eine andere Emotion. Da würde ich sagen, also ich versuche gerade mir zu überlegen, wenn ich auf bestimmte beschämende Situationen mit Lachen reagiere, dann ist das eigentlich immer was, wo gerade auf einen Punkt, also wo man an einen Punkt gekommen ist, der bei mir sehr stark schambehaftet ist. Weil ich glaube, je stärker die Scham ist, desto mehr haben wir das Bedürfnis, sie irgendwie zu verdecken, zu überspielen und nicht zum Vorschein kommen zu lassen. So kleine Peinlichkeitssituationen, da kann man easy mal sagen, so, oh es ist, also da kann man dann auch so die Scham teilweise so ein bisschen inszenieren. Aber wenn es an so einen tiefen Punkt geht, dann wird es, glaube ich, schwieriger. Und ich glaube, dann versuchen Leute tendenziell wirklich, diese Scham zu verbergen und durch irgendwelche anderen bewusst gewählten Reaktionen so sie dahinter verschwinden zu lassen.
Ich weiß, das ist ja aber an sich erstmal nichts Schlechtes, oder? Dass man sie, oder?
Nee, ich würde sagen, es ist total in Ordnung, dass, es liegt ja auch in der Natur des Gefühls quasi, dass man dieses Gefühl verbergen möchte, weil das Schamgefühl verweist immer auf sowas, auf eine Selbstwahrnehmung, die viel mit Scheitern zu tun hat. Also in der Scham, die kommt meistens zustande, wenn wir irgendwo bemerken, hier ist ein Defizit an mir selber, hier bin ich ein Mängelexemplar, hier ist ein Makel bei mir. Und insofern hat die Scham wahnsinnig viel mit dem Scheitern zu tun. Und das ist total okay und verständlich und nachvollziehbar, dass wir dieses Scheitern nicht auf so einem Silbertablett mit uns rumtragen. Das ist einfach gesellschaftlich ganz krass so geworden, dass Scheitern wahnsinnig tabuisiert ist. Und ich verstehe jede Person, die mit ihrem Scheitern nicht hausieren gehen kann und sagen kann, so, hier schaut mal, ich habe mich hier richtig blamiert oder so. Also finde ich total nachvollziehbar.
Wobei ich das Gefühl habe, dass es da schon wieder auch gegen Tendenzen gibt, so dass, also zum Beispiel so im Uni-Kontext habe ich das ganz oft erlebt, dass dann Leute sagen so, boah, hab schon wieder nicht für die Klausur gelernt, haha, und halt so ein bisschen so extra betont haben, dass sie schon wieder nichts gemacht haben und jetzt die Klausur oder die Hausarbeit total verkacken werden oder so. Aber das ist ja eigentlich im Prinzip dann auch wieder damit überspielen sie ja wahrscheinlich auch wieder so dieses Scheitern, das ihnen wahrscheinlich bevorsteht, weil sie eben nichts gemacht haben.
Ja, also dazu kann man zweimal interpretieren. In der einen Interpretationsvariante würde ich sagen, es ist in so Uni- und Schulkontexten schon auch irgendwie die coolere Norm, nichts gemacht zu haben. Also damit sorgst du zumindest für sozialen Status und sorgst dafür, dass du nicht als Streber geschämt wirst. Die zweite Möglichkeit wäre aber, Edouard Louis hat in seinem Buch ja geschrieben, vielleicht ist am Ende Stolz die erste Bekundung der Scham. Und das wäre eine Möglichkeit, das auch so zu deuten, dass man sagt, indem ich extrem den Fokus darauf lege, dass ich hier nicht gelernt habe und so, nehme ich anderen Leuten die Möglichkeit, mich zu beschämen, weil ich es ja schon zum Thema mache. Und dann habe ich da die Kontrolle über die Situation. Dann kann das nicht auf unangenehme Art und Weise von anderen thematisiert werden, sondern ich bin dann hier in der Machtposition.
Ja, krass, wie vielschichtig das einfach ist irgendwie. Es ist echt, ich bin immer wieder fasziniert, wo sich die Scham dann irgendwie versteckt und in welcher Form und so. Das finde ich echt super spannend.
Ja, voll. Und das fällt mir jetzt auch auf, wenn ich dieses, wenn ich darüber schreibe oder auch wenn ich irgendwie im Podcast darüber rede. Manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, besonders ich, weil ich wirklich in jede Situation immer Scham rein interpretiere. Es gibt für mich keine schambefreiten Zonen mehr ungefähr. Aber manchmal ist es schon auch gut, nochmal so zu differenzieren. Das bemerke ich auch jetzt so, wenn ich über Peinlichkeit und über Scham spreche. Da ist die Trennlinie für mich nicht so klar. Aber es ist eigentlich notwendig, dass man eine Trennlinie zieht, weil ich finde, dass Scham wirklich ein sehr intensives Gefühl ist. Und man sollte, oder ich zumindest, sollte eigentlich schon fast wieder ein bisschen aufpassen, was ich alles als Scham verhandle, was vielleicht aber eher Schuldgefühle sind oder eher Peinlichkeiten sind oder so. Also da zu differenzieren wäre schon auch wichtig. Aber prinzipiell stimmt es natürlich, die Scham ist überall. Die ist echt überall.
So ein bisschen wie so ein Wegweiser. Nee, nicht Wegweiser, sondern ja, gesellschaftliche...
Ja doch, Wegweiser.
Ja, gesellschaftliche Eingrenzung irgendwie. Also sobald man mit irgendwie Moral und Werten und alles in Verbindung kommt, kannst du dich sofort, ja, kommst du sofort an diese Grenzen. Ja. Aber du hast ja auch deine Masterarbeit drüber geschrieben. Was ging's?
Da habe ich versucht, einen Wandel der Scham zu beschreiben, der so in den letzten, würde ich sagen, 30 Jahren stattgefunden hat. Weil ich denke, dass es so im Zuge von so... Also es gab quasi einen bestimmten Wertewandel in den letzten 30 Jahren. Und da sind Werte wie Autonomie, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung und so ganz große Begriffe und so haben eine enorme Relevanz für unser Leben bekommen und sind zu sowas wie Normen geworden. Also es ist eine Norm, dass wir uns irgendwie selbst verwirklichen und es ist eine Norm, dass wir bei dieser Selbstverwirklichung die ganze Zeit super glücklich sind. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wenn es da diesen Wertewandel gab, was hat das denn dann mit der Scham gemacht? Und meine Thesen waren eben, dass die Scham einerseits diskursiv, also so im gesellschaftlichen Gespräch, krass verdrängt wurde, dass eben ganz lange überhaupt nicht über Scham gesprochen wurde. Und eine andere These war, dass das auch damit zu tun hat, dass eben das vorhin erwähnte Scheitern auch verdrängt wurde. Also man kann über Scheitern mittlerweile eigentlich immer nur noch nachträglich sprechen. Also das Scheitern wird erst dann thematisiert, wenn man quasi diesen Punkt des Scheiterns schon überwunden hat und wenn man dann wieder so ein positives Ende an seine Story setzen kann und sagen kann, ja, hier war ich am Tiefpunkt, aber die dritte Unternehmensgründung hat dann geklappt und so. Dann kann man über das Scheitern sprechen. Und genauso ist es mit der Scham. Wir sprechen erst über die Scham, wenn wir uns nicht mehr schämen. Wenn wir versuchen würden, in der Scham über die Scham zu sprechen, ich glaube, das wäre den meisten Leuten nicht möglich. Und ich glaube, das ist was, was besonders eben mit diesen, mit dieser Veränderung, also mit diesem gesellschaftlichen Wandel eben zu tun hat. Und ich glaube, also ich habe das dann in der Masterarbeit eben auch noch in den Kontext gesetzt zu so dem verstärkten Auftreten von Depressionen, was super viel damit zu tun hat, dass viele Menschen sich überfordert fühlen von diesen Anforderungen. Also viele Menschen sind damit überfordert, dass sie sich selbst verwirklichen sollen, dass sie autonom sein sollen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen sollen und so und ihre eigenen Herren und Frauen sein sollen. Viele Menschen kommen damit nicht klar. Ich zum Beispiel auch nicht. Und dafür, also um das zu thematisieren, gibt es aber keinen Raum. Also ziehen wir uns in die Scham zurück. Wir schämen uns ganz krass dafür, dass wir diesen Anforderungen nicht gerecht werden können. Und je mehr wir uns dafür schämen, desto mehr korreliert es auch mit sowas wie einer existenziellen Scham und dann auch wiederum Depressionen zum Beispiel oder der Entstehung von Depressionen, weil man sich in der Depression als absolut defizitär wahrnimmt und als gescheitertes Subjekt. Und also ich glaube, dass man da ganz gut eben so bestimmte gesellschaftliche Anforderungen und einen Wertewandel mit einem individuellen Umgang auf emotionaler Ebene verbinden kann. Und das habe ich so ein bisschen versucht in der Masterarbeit zu machen.
Spannend. Es ist so 1000 Fragen, die auftreten. Ja, wir waren jetzt einerseits dabei, darüber zu reden, dass du schon über die Scham geschrieben hast und du hast auch gerade viel Depressionen angesprochen und dass man mit den Erwartungen von außen vielleicht nicht immer hinterherkommt. Wir sprechen gleich übers Schreiben, weil das interessiert mich sehr, wie es für dich ist, das Buch zu schreiben. Ich wollte noch mal drüber reden, oder nochmal da einsteigen, dass man den gesellschaftlichen Anforderungen nicht gerecht wird. Was gibt es denn da für einen Umgang? Kann man sagen, ich ignoriere jetzt, was die Gesellschaft von mir will? Oder ich muss für mich innerlich einen Weg finden und der ist jetzt mein Weg und das mache ich jetzt? Oder wir hatten zum Beispiel letztens im Freundeskreis die Diskussion, muss man jetzt als Frau, wenn man in unserer Bubble, in der wir uns bewegen, wenn man jetzt ein Kind bekommt und sagt, man möchte jetzt aber bei dem Kind zu Hause bleiben und man möchte gar nicht arbeiten gehen. Und das widerspricht ja ungefähr allem, wofür wir so in letzter Zeit auch gekämpft haben und was vielen sehr wichtig ist. Und da hat eine Freundin gesagt, dass sie, wenn sie jetzt irgendwann ein Kind bekommen sollte, sich schon ja, so schämen würde, vor ihren Freunden das zu sagen. Hast du da eine Lösung oder was würdest du sagen?
Geil. Also eine Lösung habe ich leider nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich finde es super spannend, was da eigentlich verhandelt wird. Weil natürlich, also die Frauenbewegung hat aus einer Position heraus, wo sie an Küche, Kirche, Kind gebunden war, also wo das ein Zwang war, wo es keine Entscheidungsmöglichkeit gab, hat sie dafür gekämpft, diese Entscheidungsmöglichkeit zu haben. Jetzt hat sie diese, also, und ich würde versuchen, es erstmal so auszudeuten, dass ich sage, erstmal ging es den Frauen, die damals dafür gekämpft haben, darum, das Recht auf die Entscheidung zu erwirken. Wie dann die Entscheidung aussieht, ist ja noch mal, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt. Und ich meine, da gibt es innerhalb des Feminismus voll viele Diskussionen darum und da sind sich auch alle uneinig. Aber ich persönlich, ich würde halt nie einer Frau, die jetzt sagt, boah, ich habe mich jetzt irgendwie hier 10 Jahre lang im Unternehmen halb tot geschuftet, ich möchte jetzt einfach in Elternzeit und möchte hier eine Zeit mit meinem Kind verbringen. Dieser Frau würde ich niemals einen Vorwurf machen, weil ich mir halt denke, wenn eine Gesellschaft das nicht hinbekommt, dass eine Frau ihr Kind kriegen kann und dann wirklich auf freier Basis quasi entscheiden kann, ich möchte jetzt hier wieder in die Arbeit oder lieber nicht. Wenn eine Gesellschaft das nicht hinbekommt, das zu ermöglichen, dann liegt das Problem woanders. Und zwar liegt das Problem ja schon darin, dass Arbeit so strukturiert ist, dass man sich halt dann denkt, scheiße, ich kann jetzt hier keinen einzigen Tag mehr in meinem Leben arbeiten und bin deshalb lieber bei dem Kind zu Hause. Also das ist so das eine Ding. Und die andere Sache ist halt die, und da kann man vielleicht auch so den Bogen wieder zu dieser Schamthematik so ein bisschen spannen. Ich glaube, es geht vielmehr um das Hinterfragen von den Gründen, warum man sich wie entscheidet. Also dass man... Und also ich finde, darüber müsste es halt auch viel mehr Austausch geben. Und da, finde ich, kommt man dann, da kann man nicht auf individueller Ebene verbleiben. Also man kann die Frage nach einem Umgang mit Scham oder einem Umgang mit so einer Problematik nicht isoliert von gesellschaftlichen Strukturen beantworten, sondern muss halt sehen, dass es eine bestimmte Vorstellung von Sorgearbeit gibt und eine bestimmte Vorstellung davon, wie Familien funktionieren. Und die sind mächtig. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, nur weil wir die jetzt verstanden haben oder weil wir verstanden haben, ja okay, es ist nicht selbstverständlich, dass jetzt die Frau sich per se besser ums Kind kümmern kann oder so. Nur weil wir das verstanden haben, heißt es ja nicht, dass es in der Praxis leichter wird. Wir können ja trotzdem Schuldgefühle haben, weil wir denken, scheiße, ich lasse jetzt hier mein Kind zu Hause oder scheiße, ich werde jetzt meiner Mutterrolle nicht gerecht oder ich bin eine schlechte Mutter oder sowas. Das ist ja was, womit sich ganz viele Frauen einfach rumschlagen müssen und was auch von der Gesellschaft immer wieder subtil gespiegelt wird. So, warum bist du nicht bei deinem Kind zu Hause? Und da verstehe ich es voll, wenn halt eine Frau sagt, nee, ich beuge mich dieser Rolle. Oder auch umgekehrt eben, wenn eine Frau sagt, wir sind hier dritte Welle Feminismus, ich würde mich schämen, quasi zu Hause zu bleiben und dieser, also so einer traditionellen Geschlechterrolle irgendwie zu entsprechen. Verstehe ich auch, weil es gibt einen enormen gesellschaftlichen Druck, der eben sagt, die Frau hat jetzt von diesem Entscheidungsrecht auch Gebrauch zu machen und hat jetzt bitteschön auch zu arbeiten. Und ich finde es halt, also das ist ja so die Tendenz, das ist auch was ich in meiner Masterarbeit kritisiert habe, diesen so einen Umgang mit so gesellschaftlichen Strukturen auf so total individueller Ebene zu verhandeln. Und genau das passiert auch bei ganz vielen so Achtsamkeitsratgebern und viel in der Ratgeberliteratur immer so dieses, ja, du musst einfach nur ein bisschen positiver an die Sachen rangehen und dann lächelt das Leben zurück und dann wird auch alles ganz super. Und das ist halt nicht der Fall. Und so funktioniert es auch mit Scham. Also nur, weil ich jetzt quasi sage, okay, ich embrace jetzt die Scham und lasse jetzt hier alles irgendwie im Flow sein und bin jetzt hier eins mit meinen Emotionen und so, das macht es ja letztendlich nicht besser. Ich gerate jetzt hier so ein bisschen in Rage-Modus, tut mir leid. Aber ich glaube, letztendlich geht es eben darum, dass man in einem wirklich kritischen Umgang mit der Scham dann auch an den Punkt geht und sagt, es gibt hier bestimmte Gründe, warum wir uns schämen. Und diese Gründe finde ich nicht in Ordnung. Ich möchte mich dafür nicht mehr schämen. Also muss ich was an den gesellschaftlichen Strukturen ändern. Und da geht es dann darum, irgendwie auch ja, politisch aktiv zu werden. Und sich zum Beispiel, wenn man sich irgendwie sein Leben lang für seine Menstruation schämt oder so. Und dann irgendwann feststellt, das Menstruation, so viele Menschen haben das. Es kann doch nicht sein, dass wir uns alle dafür unser Leben lang schämen. Und dann geht es halt darum zu sagen, okay, es ist zwar wichtig, dass ich für mich auf individueller Ebene einen Umgang damit finde, wo ich halt sage, nein, das ist hier normal, dass das passiert, alles gut. Aber gleichzeitig geht es auch darum eben zu sagen, dass ja vielleicht zukünftige Generationen oder viele andere Frauen sich dafür auch nicht schämen müssen sollten. Und dass man deshalb dann auch ja in so eine Form von Aktivismus oder Widerstand oder sowas geht und dass man da eben wirklich die Brücke schlägt zwischen Individuum und Gesellschaft. Und ich glaube, die Scham kann eine voll wichtige Brücke darstellen.
Mhm. Weil das einerseits so ein sehr persönliches Gefühl ist und andererseits so universal eigentlich.
Genau, also die Scham erscheint für uns wie so das Intimste und Persönlichste der Welt, aber eigentlich würde ich fast, also ich habe das auch irgendwie in meiner Masterarbeit, glaube ich, so beschrieben, es ist eigentlich, es ist so ein Stück Gesellschaft als Emotion manifestiert in uns. So, also eigentlich ist das die inkorporierte Gesellschaft als Gefühl.
Wow.
Ich meine, manche Formen der Scham werden ja auch erst durch die Gesellschaft irgendwie hervorgebracht. So, also zum Beispiel, was jetzt für ein Körperbild oder so herrscht, also das weiß ich nicht, würde ja nicht, also da spielt ja auch immer total so eine große Rolle, so was halt die Gesellschaft eben für ein Schönheitsideal hat und keine Ahnung, wie in den Medien Menschen dargestellt werden und so, also so ohne die Gesellschaft gäbe es, glaube ich, ja eben dann auch bestimmte Formen der Scham.
Aber hast du das Gefühl, dass sich das mittlerweile ändert?
Also was ich bemerke, und das ist auch wirklich krass, ist, dass im Jahr 2020, und ich glaube nicht, dass das nur daran liegt, dass ich halt so, dass halt Scham für mich mittlerweile so ein Buzzword ist, dass viel mehr über Scham geredet wird. Also, wenn Bücher rezensiert werden, da wird jetzt ständig immer drauf eingegangen, so, ja, und hier wird noch die und die Scham-Thematik verhandelt. Und also besonders bei so autobiografischen Werken, das ist dann immer so, ja, er verhandelt hier seine Klassenscham oder er verhandelt hier die und die Scham für das und das. Das bemerke ich und auch so auf so anderen Ebenen bemerke ich, dass Scham mehr geäußert wird. Also es passiert jetzt öfters mal, dass irgendwo in einem Zeitungsartikel oder in einem Interview oder so dann steht so, ja, ich schäme mich hier für das und das oder ich finde diese Verhältnisse beschämend oder so. Also auf sprachlicher Ebene würde ich sagen, tut sich da gerade ganz viel. Und ich glaube auch, dass einfach viele politische Kämpfe, die in den letzten Jahrzehnten geführt wurden, dazu geführt haben, dass wir uns heute vielleicht schon ein bisschen weniger für bestimmte Sachen schämen müssen, als es Generationen vor uns hatten. Also ich finde das immer ganz interessant, so die Generation von meiner Mama und von meiner Oma, die hatten so ein krasses Ding mit Haushalt. Also die haben sich immer für den eigenen Haushalt geschämt, weil sie immer gedacht, also meine Mama sagt es auch heute teilweise noch so, ja, es ist so unordentlich, man kann hier doch niemanden einladen und so. Und das ist sowas, das ist mir ganz fremd. Also es ist mir sehr fremd, jemanden nicht einzuladen, weil ich jetzt denke, es ist jetzt hier zu unordentlich. So. Und das ist, darüber mache ich mir gar nicht so krass Gedanken. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass ich halt quasi in dieser privilegierten Position groß werden durfte, dass es irgendwie selbstverständlich war, dass jetzt nicht nur die, also dass die Frau quasi nicht wirklich einfach so nur Hausfrau ist und deshalb auch Verantwortung trägt für den Haushalt oder so, sondern dass einerseits da die Geschlechterrollen oder die Geschlechterideale sich auch so ein bisschen aufgeweicht wurden. Praxis ist ja natürlich nochmal anders, aber es wurde zumindest vom Ideal her ein bisschen aufgeweicht. Sodass ich mir halt denken kann, ja, selbst wenn es jetzt hier mal ein bisschen aussieht, dann bin jetzt ich deshalb nicht ein schlechter Mensch und in meiner Rolle als Hausfrau irgendwie gescheitert, weil ich diese Rolle für mich gar nicht so als meine Identität begreife. Und ich würde sagen, in solchen Richtungen, da verändert sich schon viel einfach.
Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe jetzt gemerkt, dass es bei mir im Hintergrund sehr unordentlich ist.
Quatsch, schau, das ist jetzt zum Beispiel mir gar nicht aufgefallen. Aber die Generation von unseren Eltern, wenn jetzt unsere Eltern hier sitzen würden statt uns, dann würde, glaube ich, würden unsere Eltern vermutlich auch mehr auf den Hintergrund gucken, als wir das jetzt machen.
Ja, total.
Weil das halt drinnen ist.
Es gibt ja auch so Tipps für den guten Zoom-Hintergrund oder so, dass man dann besonders belesen wirkt oder ja, aufräumen sollte. Ich hätte wahrscheinlich wirklich aufräumen sollen. Ich habe wirklich noch die Stimme von meiner Mutter immer im Kopf, so immer wenn sie mich besucht.
Oh. Ja, aber das ist halt, also das wirst du wahrscheinlich auch an deine Kinder jetzt nicht mehr in der Form weitergeben.
Ja, ich hoffe.
Du wirst nicht zu deinen Kindern gehen und sagen, Mensch, hier sieht es aber auch wieder aus.
Ja, aber das ist echt interessant mit den Rollen. Dass man sich selber einfach mit was anderem identifiziert und dann verschieben sich die Perspektiven auch total.
Und eben auch die Schamgrenzen, denke ich. Also was mit was man sich nicht identifiziert, darin kann man nicht richtig angegriffen werden.
Und du als Schriftstellerin jetzt bei uns? Schau, jetzt bedeckst du deine...
Weil ich werde jetzt, glaube ich, gerade richtig rot. Ich weiß gar nicht, ob über Zoom so Rottöne richtig rauskommen. Aber stell die Frage.
Diese Reaktion wollte ich. Nee, ich wollte fragen, wie du dich in deiner Rolle als jemand, die über das Thema schreibt, siehst. Erstens persönlich, also wenn du sagst, mit der Rolle als Hausfrau würde ich mich jetzt gar nicht identifizieren, mit welcher Rolle dann? Und natürlich dann auch, wie es ist, überhaupt darüber zu schreiben und an die Öffentlichkeit zu gehen und so.
Ja, jetzt stellst du eigentlich so diese große Frage nach so Selbstfindung und wer ist man eigentlich und so. Das ist eine ganz schöne Frage.
Ja, wir haben einen Buchverlag gegründet. Also, das ist so, da fragen uns auch viele Leute, wie kommt ihr da drauf?
Ja, und das ist wirklich, das ist eine sehr schwierige Frage. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich eine riesige Schamreaktion bekommen, wenn jetzt Leute sagen Schriftstellerin oder Autorin, weil das für mich ist es ein, also AutorInnen sind meine Göttinnen. Also so, das sind Leute, zu denen schaue ich auf. Ich bin auf keinen Fall auf einer Ebene mit denen oder so. Oder ich bin auf keinen Fall so zu beschreiben wie die. Das denke ich immer in meinem Kopf, weil ich auch mal, ich hatte so ein Uniseminar und da ging es um poststrukturalistische Literaturtheorien, also und eigentlich eben ganz viel um so die Frage nach Autorinnenschaft. Und da wurde halt auch so gesagt, so, wenn Sie jetzt der Dozent hat immer gesagt, wenn Sie jetzt einen Roman über Ihr Verhältnis zu Ihrer Großmutter schreiben, dann sind Sie keine Autorin, weil bla bla bla, Autor wird man so und so. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir dachte, okay, also Laura, Merkliste Nummer 1, bezeichne dich niemals als Autorin oder Schriftstellerin. Just don't do it. Deshalb ist da jetzt bei mir so krasse Reaktionen, wenn das Leute machen. Aber ich finde halt die Frage irgendwie so interessant, weil ich mir auch so angeschaut habe, wie sich Leute, die ich irgendwie krass gut finde oder die ich gerne lese oder so, wie sich die beschreiben so. Und das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Und das finde ich auch irgendwie sympathisch, viele sagen halt so, ich bin eine Frau, die schreibt. Und das ist für mich, weiß ich halt, dass so mein Geschlecht für die Art und Weise, wie ich lebe und wie ich die Welt wahrnehme und was ich für Erfahrungen mache, eine riesige Rolle spielt. Und da könnte man natürlich noch x andere Faktoren dazu nehmen. Also man könnte auch sagen, ich bin eine weiße Frau, die schreibt, weil auch das Weißsein geht ja mit bestimmten, also bedeutet bestimmte Erfahrungen und Positionen und so. Und dieser Zusatz, die schreibt, finde ich irgendwie insofern ganz schön, weil es in so eine aktive Handlungsposition bringt. Und das ist mir auch irgendwie, wenn ich so darüber nachdenke, was ich da tue, ist mir das voll wichtig. Also mir ist irgendwie wichtig, dass das Schreiben als was sehr Aktives begriffen wird, was natürlich sich gleichzeitig auch so ein bisschen der eigenen Kontrolle entzieht. Weil wenn man im Schreiben drin ist, dann bemerkt man manchmal, boah, also irgendwie der Text schreibt sich jetzt fast mehr von selber, als dass ich da jetzt groß eingreife oder ich da groß Handlungsmöglichkeiten habe. Aber diese Tätigkeit des Schreibens irgendwie als Tätigkeit sichtbar zu machen, finde ich irgendwie einen ganz coolen Move. Und ansonsten, ja, die Frage, was ist meine Rolle, ist schwierig. Ist, glaube ich, gar nicht so richtig abschließend zu klären. Aber ich versuche zumindest in Bezug auf das Buch, versuche ich mir zuzugestehen, dass ich mich dadurch, dass ich mich so lange mit dem Thema beschäftigt habe und dadurch, dass ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, auch irgendwie anderen Leuten da vielleicht was vermitteln kann und anderen Leuten vielleicht was mitgeben kann, sodass die vielleicht bestimmte Erfahrungen nicht machen müssen oder sodass die irgendwie daraus was für sich selber ziehen können. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich als Person, die sich für Wissenschaft interessiert und irgendwie da auch ja, tätig ist, was sowieso so ein Anliegen von mir ist. Halt Leuten irgendwie was auf eine verständliche Art und Weise näher bringen, sodass die dann dafür, also damit einen konkreten Nutzen für sich draus ziehen können. Also ich bin da echt so ein bisschen Idealistin. So, ich würde mich nicht mit Sachen beschäftigen, für die ich nicht selber brenne oder die ich nicht irgendwie gesellschaftspolitisch relevant finde oder so.
Ganz kurz, du hast auch gerade gezögert, Wissenschaftlerin zu sagen.
Das ist dir aufgefallen, ja. Du Fuchs. Ja, also auch das ist sowas. Ja. Wissenschaftlerinnen sind für mich Leute, die... Oh Gott, das ist jetzt auch eine schlimme Aussage, wenn man das jetzt so rausschneiden würde aus dem Podcast. Das könnte man auf keinen Fall so für sich stehen lassen. Aber so in meinem Kopf sind manchmal Wissenschaftlerinnen die Leute, die so Chemie, also so Wissenschafts-, irgendwelche Nobelpreise bekommen haben, die so krasse chemische Entdeckungen gemacht haben oder so Wissenschaftlerinnen, die, ich weiß nicht, dann mal... Also so den Unterschied zwischen Sex und Gender so veröffentlicht haben und rausgefunden haben. So, was sind dann für mich Wissenschaftlerinnen? Dabei ist es ja schon, das ist ja super, also das reduziert ja den Begriff voll krass und hebt den auf so ein Podest, auf das er eigentlich nicht gehört. Aber deshalb natürlich dürfte ich mich als Wissenschaftlerin bezeichnen, vermute ich. Aber ich bin da immer so am Niedrigstapeln. So, ja, ich denke immer nicht, dass das, was ich mache, Wissenschaft ist.
Oder nee, ich würde nur sagen, also ich meine, du bist am Lehrstuhl und so, du bist an der Uni, du hast in deiner Masterarbeit geforscht und so. Also das, ich glaube, das ist schon legitim zu sagen, dass du Wissenschaftlerin bist.
Ja. Es gibt ja auch dieses Imposter-Syndrom, dieses...
Das bin ich. Darum geht's auch, also das kommt auch in dem Buch vor.
Tatsächlich. Ja, weil mir geht's auch schon manchmal so. Ich meine, ich stand dieses Jahr bei der Eröffnungspressekonferenz an der Frankfurter Buchmesse und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ja. So, das ist so, what the fuck? Aber gleichzeitig, ja, ich habe da auch schon, also mit meiner Therapeutin drüber gesprochen und sie hat gesagt, ja, aber sie sind jetzt halt auch Verlegerin und wir hassen es, uns als Verlegerinnen zu bezeichnen, aber wir sind halt. Also es ist so. Und ja, das sind jetzt so, das ist eine Kleidung, die sie sich angezogen haben und da müssen sie halt jetzt reinwachsen. Und das ist so voll die gute Metapher eigentlich. Weil wir werden dich auch Autorin nennen und da kannst du dich nicht dagegen sträuben.
Ja, ihr habt es auch in der Vergangenheit tatsächlich schon. Und das, ja, also war da damals auch schon krass. Aber ich finde es, ich finde es halt spannend, dann wiederum zu fragen, okay, was hindert uns daran, uns als Verlegerinnen, Autorinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter zu bezeichnen? Und ich glaube, das hat halt voll viel damit zu tun, dass wir schon irgendwie damit groß werden, dass Leute uns beibringen, sei mal lieber bescheiden, mach dich jetzt mal nicht zu wichtig, tret mal lieber in den Hintergrund, und dass wir auch in einer Welt groß geworden sind, in der das ganz viel mit unserem Geschlecht zum Beispiel zu tun hat. So, dass Frauen tendenziell, also dass Frauen in bestimmten Positionen wahnsinnig unsichtbar sind und viel im Hintergrund agieren und so. Und wir haben einfach ganz, ganz wenige Idole. So. Also ihr könnt bestimmt jetzt auch die Verlegerinnen, wo ihr sagen könntet, hey, das sind krasse Idole, zu denen kann ich aufblicken, die kann man wahrscheinlich an 1 bis 2 Händen abzählen. Und ich finde das gerade im Business, wo es ums Schreiben, ums so Dinge herausgeben, veröffentlichen, wo es um Öffentlichkeit geht und auch so einen Diskurs und so, da finde ich, ist das wahnsinnig, wahnsinnig stark. Also ich lese gerade dieses Buch Schreibtisch mit Aussicht, wo eben auch Schriftstellerinnen über ihr Schreiben und Wirken irgendwie erzählen. Und da geht es auch eben darum, wie lange eigentlich Frauen gar nicht zugestanden wurde, dass sie potenziell schreiben können und dass sie dafür auch die Möglichkeiten brauchen. Und dass, also man sieht es auch heute noch, ich weiß nicht, wenn eine Frau zum Beispiel ein Kind hat und Schriftstellerin ist, dann muss sie sich wahrscheinlich in jedem Interview die Frage gefallen lassen, so, ja, wie vereinbaren Sie denn das eigentlich mit dem Kind und mit dem Schreiben? Und das wird kein Mann der Welt jemals gefragt werden. Oder so, ja, ist dann Ihr Mann nicht traurig, wenn Sie den Feierabend am Schreibtisch sitzen? Das wird auch kein Mann sich anhören müssen.
Ja, und das obwohl, ist ja eigentlich schon in den 70er Jahren so ein Durchbruch eigentlich gab, so in der Verlagsbranche und bei Schriftstellerinnen, als ja die Frauenverlage so entstanden sind. Und das finde ich auch krass, also weil die sind ja auch, die meisten davon sind wieder ausgestorben quasi. Es gibt nur noch ganz wenige Frauenverlage, die bis heute existieren, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft da nicht wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat in dem Bereich. Also vielleicht gibt es schon andere Möglichkeiten und Chancen für Frauen irgendwie zu schreiben und ja, zu veröffentlichen, aber ja, noch lange nicht genug irgendwie.
Ja, und ich finde gerade das Sterben solcher Projekte zeigt es auch irgendwie. Also man kann so ein Projekt schon anfangen und vielleicht auch für eine Zeit lang damit Erfolg haben oder so, aber irgendwann creept die Gesellschaft wieder von hinten rein. Und also nicht nur Gesellschaft, sondern auch einfach so Patriarchat und patriarchale Strukturen, das fällt wieder auf dich zurück. Und da, finde ich, braucht man sehr viel Durchhaltevermögen und noch ganz, ganz viel mehr. Da braucht man Glück, da braucht man ein gutes Netzwerk, soziales Umfeld, was weiß ich, damit man das schafft, da sich durchzusetzen. Das ist enorm schwierig, und ich mache den Frauenverlagen von damals schon gar keinen Vorwurf, dass es die halt nicht mehr gibt, weil das war, glaube ich, nicht deren eigenes Unvermögen oder Versagen, oder auch das hatte auch nichts damit zu tun, dass halt Frauen doch nicht so die guten Verlegerinnen sind, sondern das hat enorm viel mit gesellschaftlichen Strukturen einfach zu tun.
Ja gut, ich meine, das hat schon auch viel eben mit der Frauenbewegung an sich so zu tun und wo die halt hingegangen ist, wie sie sich entwickelt hat und so, weil das natürlich in einem ganz engen Zusammenhang quasi entstanden ist. Aber ja, klar, also ich würde den Frauen da auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Also ich weiß zum Beispiel eben bei der also Frauenoffensive, das war so der erste deutsche Frauenverlag, die haben halt einfach keine Nachfolgerinnen mehr gefunden, die irgendwie auf so ein schon auch anstrengendes Projekt irgendwie, ja, die da Zeit und Muße irgendwie dafür hatten, ja.
Würdet ihr sagen, dass Frauen anders schreiben oder ja auch verlegen oder Unternehmen führen? Das ist eine schwierige Frage, weil man ja das auch dann wieder über einen Kamm scheren würde.
Also es gibt voll viel Forschung dazu, gerade zu der Frage, also so im Wirtschaftsbereich führen Frauen Unternehmen anders. Da gibt es dann auch so, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie so einen Artikel gelesen, wo es darum ging, warum Frauen irgendwie die besseren Führungskräfte sind und dass aber zum Beispiel auch Frauen doch wieder ein Problem haben, weil die netzwerken falsch, weil die umgeben sich mit anderen Frauen, aber eigentlich muss man irgendwie mit Männern mehr kooperieren, bla bla bla. Also dazu kann ich aus wissenschaftlicher Perspektive jetzt nicht so viel sagen, aber in Bezug auf das Schreiben finde ich es ganz interessant, weil da gibt es einen kompletten Zweig wiederum der Literatur, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Also was ist weibliches Schreiben? Ich glaube, Elaine Sissou hat dazu auch was geschrieben. Und es also ging irgendwie darum, so ein weibliches Schreiben irgendwie sichtbar zu machen und aber auch irgendwie darzustellen. Also das quasi als was Progressives, als was Gutes darzustellen und so. Gleichzeitig muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man das nicht essentialisiert und dann in so eine Argumentation verfällt mit so, ja, Frauen haben andere irgendwie Zugang zu ihren Gefühlen, deshalb schreiben die dann die viel romantischer oder bla bla bla. Da würde ich sagen, nee, das ist einerseits eine ganz krude Lesart und andererseits, wenn Frauen irgendwie emotionaler zum Beispiel schreiben oder so, hat es auch was damit zu tun, dass sie halt so erzogen werden, dass sie anders mit Emotionen umgehen oder so. Und nicht, das liegt dann nicht in ihrem Wesen oder in der Biologie oder so, sondern liegt halt auch an Gesellschaft. Aber so ein dieses eher progressive Projekt, so weibliches Schreiben sichtbar zu machen und irgendwie das anders zu greifen als so, ja, das ist dann Frauenliteratur und dann gibt es so die richtige Literatur und dann gibt es noch die Sparte Frauenliteratur. Das finde ich dann wiederum irgendwie ganz interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und da glaube ich schon, dass man auch, es kann sowas geben wie feministisches Schreiben und vielleicht kann es auch sowas geben wie weibliches Schreiben, wobei ich davon nicht so einen guten Begriff habe oder klaren Begriff irgendwie. Aber finde ich spannend.
Das formt sich ja gerade wahrscheinlich auch noch richtig, oder?
Ja.
Aber wie ist denn dann dein Schreiben? Wie viel dürfen wir schon von dem Buch verraten? Was sagt die Autorin und Lektorin?
Noch nicht so viel. Ja, ich glaube...
noch nicht so viel.
Sarah startet.
Ich glaube, dass wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel verraten. Wir haben eigentlich schon gesagt, um was es gehen wird. So. Und... ja, also ich meine, vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie es dir eben selbst im Moment des Schreibens geht, weil das ja irgendwie teilweise auch einfach sehr schmerzhafte Situationen sind, die du da beschreibst. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass es manchmal nicht so leicht ist, da irgendwie am Schreibtisch zu bleiben und dich dann da so durchzukämpfen.
Ja, also das stimmt voll. Ich glaube, es gibt so zwei Bewegungen darin. Das eine ist, dass, wie du eben sagst, so ich manchmal an Punkte stoße, wo es mir dann auch mit der Erinnerung an bestimmte Sachen nicht gut geht und wo ich merke, so das macht emotional richtig viel mit mir und manchmal mache ich dann auch Pausen oder merke, boah, nee, ich werde jetzt da irgendwie voll überwältigt von irgendwas. Und da versuche ich dann auch einfach mittlerweile ein bisschen okay damit zu sein. Früher hätte ich mir das nicht erlaubt. Früher hätte ich gesagt, nee, Augen zu und durch, du musst das jetzt und so. Da bin ich mittlerweile ein bisschen netter zu mir. Und das ist so das eine, dass das Schreiben was sehr Schmerzhaftes sein kann. Und ich habe das auch im letzten Jahr bemerkt. Ich habe letztes Jahr so einen Blog über mentale Gesundheit geschrieben, weil es mir halt da krass schlecht ging und ich da eigentlich... angefangen hatte das eher als so ein Aufklärungsprojekt. Ich wollte so beschreiben, wie ein Alltag mit Essstörung funktioniert, wie ein Alltag auch mit Depressionen funktioniert, was für Probleme man da stößt. Da, also als so etwas hat es angefangen und irgendwann habe ich bemerkt, okay, das wird Tagebuch und das wird auch so ein bisschen destruktiv. Also ich habe mich da teilweise in so negative Gedankenspiralen reingeschrieben und ich bin aus denen nicht mehr rausgekommen. Ich habe mich immer nur um dieselben Sachen gedreht und gemerkt, dass ich dass ich mich durch dieses darüber Schreiben auch so krass selber triggere und selber in diese Stimmung, die ich versuche zu beschreiben, eigentlich reinschreibe. Und insofern hatte dieses, also war das auch das erste Mal, wo ich bemerkt habe, okay, Schreiben tut mir nicht gut. Und ich habe das dann auch abgebrochen und habe für eine Zeit lang viel weniger geschrieben, habe allgemein nur noch Tagebuch geschrieben. Und das hat voll lange gedauert, bis ich wieder so mir dachte, okay, ich setze mich jetzt mal wieder an so Texte, die irgendwie tiefer gehen. Oder ich setze mich jetzt im Schreiben auch wieder mit meinen Gefühlen auseinander. Das wollte ich für eine Zeit lang dann gar nicht mehr. Und jetzt beim Schreiben des Buches und auch schon so ein bisschen davor habe ich aber bemerkt, dass, und das ist so die zweite Sache, dass Schreiben krass selbstermächtigend sein kann. Und dass man im Schreiben auch irgendwie bemerken kann, okay, vielleicht konnte ich jetzt bestimmte Situationen nicht beeinflussen oder vielleicht kann ich jetzt auch bestimmte Sachen nicht ungeschehen machen oder verändern im Nachhinein. Aber ich kann zumindest bestimmen, wie ich darüber spreche und wie ich darüber denke und wie ich das erzähle. Und ich finde, das ist ein total wichtiges Moment, gerade auch beim Schreiben als Frau, dass man halt sagt, okay, man kann mir miese gesellschaftliche Strukturen vorsetzen, aber ich hole mir ein Stück weit eine Macht zurück und das mache ich über das Schreiben. Und das ist auch sowas, ich habe mich damit auch in meiner Therapie voll viel auseinandergesetzt, weil zum Beispiel bei Traumatherapie gibt es so bestimmte Strategien, wo es auch um das Wiedererzählen geht. Da geht es ganz viel um die Erzählung und um die Geschichte und so und sich irgendwie diese Geschichte wieder anzueignen. Und das passiert da auch eben darüber, dass man irgendein traumatisches Ereignis eben aufschreibt, zuerst aus der dritten Person Singular und dann kann man das auch nochmal erzählen aus der ersten Person Singular und sich quasi so versucht, mit dem Schreiben wieder an dieses Ereignis anzunähern und damit irgendwie einen Umgang zu finden und das zu verarbeiten. Und das, das war für mich voll mindblowing, weil ich dann halt gemerkt habe, okay, Schreiben kann halt auch eine Möglichkeit sein, sich so ein Ereignis überhaupt anzueignen und sich auch wieder eine Handlungsmacht zurückzugeben. Weil man fühlt sich die ganze Zeit ausgeliefert und das eben auch besonders in so Schamsituationen. Du fühlst dich machtlos, du fühlst dich ausgeliefert und man kann mit der Scham einen schriftstellerisch einen sehr guten Umgang eigentlich finden, indem man eben darüber schreibt und sagt, hier, ich schäme mich rein und ich schäme mich da auch wahrscheinlich nach dem Schreiben noch rein, aber dieses Schreiben nimmt mir einerseits das Gefühl, dass ich damit allein bin und andererseits auch das Gefühl, dieser Scham machtlos gegenüber
zu stehen. Darum geht es ja eigentlich.
Genau.
Sind ja gespannt. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir sind schon über 50 Minuten.
Ups.
Naja, das ist total, ich könnte noch so viele Fragen stellen. Aber wir werden einfach noch ganz viel drüber reden, weil wir sind alle total gespannt auf das Buch. Wir freuen uns richtig, dieses Projekt betreuen zu können.
Ich freue mich so krass, es machen zu dürfen. Das wollte ich auch einfach nochmal sagen. Ich sage es der Sarah ungefähr einmal die Woche, so, wie krass dankbar ich bin. Aber es tut krass gut. Also es tut einfach wahnsinnig gut, sich irgendwie auf dieser Ebene damit auseinanderzusetzen und halt auch zu wissen, dass man das jetzt nicht nur für sich macht, sondern dass man das eben so projektbezogen macht. Also mir hilft es voll und für mich ist es wahnsinnig schön, dass ich das machen darf. So. Und deshalb bin ich da auch euch einfach dankbar, dass es euch gibt und dass ihr Bock auf dieses Projekt hattet und so.
Wir freuen uns, dass du das schreibst und wir hoffen, dass das ganz vielen helfen wird, sich vielleicht damit zu identifizieren und einen guten Umgang mit der Scham zu finden. Es geht ja nicht darum, dass man sie verliert, sondern nur damit umzugehen. Ja. Wir wollten eigentlich noch über Bücher sprechen, aber ich glaube, hast du denn vielleicht ein, zwei Buchtipps, damit man sich die Wartezeit überbrücken kann?
Ja, also ich gebe die Buchtipps immer. Es tut mir auch wirklich leid, weil egal, was ich irgendwie tue, ich komme immer am Ende bei ihr raus, weil sie mich so krass inspiriert hat. Es ist Annie Ernaux. Also ich würde empfehlen, besonders Erinnerung eines Mädchens von ihr zu lesen. Das ich würde wirklich sagen, so, das hat mir ein Stück weit mein Leben gerettet. Das war ein krasses Buch und ich kann es, also es ist hart manchmal das zu lesen, aber es ist wahnsinnig gut und lohnt sich echt unfassbar. Das wäre so das eine. Und das andere, was ich auch jetzt dieses Jahr gelesen habe und was mich wirklich Das hat mich voll bewegt und lange beschäftigt. Das war von Mili Kiak, Frau sein. Ist dieses Jahr rausgekommen. Richtig, richtig gutes Buch. Und in beiden Büchern geht es viel um autobiografisches Schreiben. Es geht um die Geschichte der Autorinnen. Aber es geht eben auch ganz, ganz viel um Schamgefühle und um Normen und gesellschaftliche Verhältnisse und so. Und insofern sind die beiden Bücher wirklich gut. Ja.
Die zwei Tipps nehmen wir jetzt mit. Und ja, danke schön, dass du dabei warst bei dem Podcast.
Danke euch.
Wir werden dich sicherlich nochmal einladen. Und wir wünschen dir noch viel Erfolg bei deinem Podcast. Du hast ja auch einen, der heißt Unverschämt und Unbesprochen.
Genau, ja. Da unterhalte ich mich auch eben immer mit Leuten über Scham.
Sehr empfehlenswert.
Finde ich auch. Ja. Ich habe auch ein paar Folgen angehört in der Vorbereitung und da ging es auch zum Beispiel darum, wie man sich nach der Podcast-Folge schämt.
Ja.
Aber
großes Ding.
Man muss es trotzdem machen und am Ende macht es Spaß und es hat ein schönes Ergebnis jedes Mal.
Das stimmt.
Dann vielen Dank.
Danke euch und ja, bis bald.
Bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns alle sehr auf das Buch und sind gespannt, wie ihr es finden werdet. Bis dahin, lest die empfohlenen Bücher und hört euch Lauras Podcast Unverschämt und Unbesprochen an. Ich habe sie alle in den Shownotes verlinkt. Wir können den Podcast sehr empfehlen, vor allem wenn ihr noch tiefer in das Thema Scham einsteigen möchtet. Wir freuen uns aber auch über Feedback zu unserem Podcast und über neue Ideen. Am besten schickt sie uns an unsere Mailadresse post@und-töchter.de. Ansonsten folgt uns auf Instagram. Dort kriegt ihr am meisten von uns mit. Wir haben noch unseren Adventskalender mit tollen Sneak Peeks und Plauderecken und vielem mehr. Und nächste Woche gibt es dann eine gemütliche Weihnachtsfolge mit unserem gesamten Und-Töchter-Team. Wir haben uns schon einige lustige Sachen ausgedacht und freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin eine schöne Woche und eine tolle Vorweihnachtszeit.
Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der Und-Töchter-Podcast.